Das ist eigentlich auch immer ein guter Marker, dass da eben vielleicht eigene Grenzen sind, die es zu erweitern gilt. Eigentlich dann, wo eine leichte Angst auftaucht, ist es immer spannend hinzugucken, weil uns das Schritte voranbringt, wie du eben sagst auch, den Mut zu haben, sich dieser Angst zu stellen. Das ist meistens wirklich eigentlich was Tolles. Weil du bist mir egal, du hast für mich keinen Wert. Und das ist eben genau das Gegenteil von dem, was die Scham selbst macht, dass ich eben Angst vor Entwertung habe. Mhm. Also ich kehre es auch da wieder in das Gegenteil und fühle mich dadurch stärker und nicht angreifbar.
Wenn jemand bescheuerte Argumente hat, dann muss es doch eigentlich ein leichtes sein, die inhaltlich auseinanderzunehmen. Mhm. Und dann habe ich es gar nicht nötig, zu sagen, du bist groß, klein, dick, dünn, weiß ich was, um dich zu diskreditieren. Wenn ich ohne Angst in Berlin Fahrrad fahren würde, dann wäre ich eigentlich, glaube ich, ziemlich sicher nach einer Fahrt tot.
Ja.
Ganz einfach so.
Ja. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer nächsten Folge der Kreativkundschafter. Die Kreativkundschafter, das bin ich, Christina und
Andreas Schwarzrock.
Ja, in unserer Folge Wut, Trauer, Emotion haben wir angefangen, uns mit den 5 Grundgefühlen zu befassen und wir wollen gerne natürlich heute das weiterführen. Wir hatten über Wut und Trauer gesprochen und möchten heute gerne die Freude, die Angst und die Scham ergänzen.
Wir hatten ja über die verschiedenen Funktionen der Gefühle gesprochen und selbstverständlich haben Angst, Scham und Freude auch Funktionen. Wofür kann es halt gut sein? Die Angst macht zum Beispiel kreativ. Ich habe Angst vor irgendwas und denke mir eben Lösungen aus.
Ja.
Das finde ich immer wieder spannend, auch wenn ich dran denke. Habe ja viel als Lehrer oder Dozent gearbeitet, dass etwas sehr einzuengen eben die Kreativität fördern kann. Also jetzt einengen in der Aufgabe oder was man benutzen darf oder was auch immer. Also dass dieses, wenn du eine Aufgabe ganz frei lässt, habe ich oft gemerkt, dass dann die Leute große Schwierigkeiten hatten, was zu finden, weil sie dürfen ja alles.
Ja.
Und sozusagen die Angst, oh mein Gott, ich darf nur das oder das benutzen oder ja, irgendwelche Vorgaben halt. Die haben dann auf der anderen Seite die Folge, dass die Leute sich was ausdenken, wie kann ich denn in dem Rahmen jetzt trotzdem meine Ideen durchsetzen und das, was ich im Kopf habe.
Ja, das ist ganz interessant, weil es auch ein bisschen, also jeder tickt da ja so ein bisschen anders. Manche brauchen tatsächlich diese Einengung, weil sie sonst vor lauter Bäumen den Wald quasi nicht mehr sehen, wenn es zu frei wird. Und andersrum genauso, dass manche eben wiederum sich dann eben auch eingeengt fühlen. Ich würde gerne noch einschieben, dass so vom Grundaspekt der Angst, also wir gehen ganz schnell natürlich auf diesen negativen Aspekt der Angst, weil ja, ist natürlich ein sehr unangenehmes Gefühl und bringt auch Schwierigkeiten dann mit sich. Aber die Grundfunktion der Angst ist ja eigentlich was sehr Positives. Es gibt mir in einer Situation die Möglichkeit zu merken, da ist irgendwas, was mich auf eine Art und Weise bedroht oder was vielleicht eine Gefahr darstellt. Es ist angekoppelt an den Urinstinkt von ganz früher oder was einfach dienlich ist, zu erkennen, dass da irgendwas ist, wo ich ein genaueres Augenmerk drauf legen sollte, um zu erkennen oder zu erspüren, okay, was ist denn da los? Um dann eben adäquat auch handeln zu können. Das heißt, eine Angst, wir kennen das alle, es fängt an irgendwie, der Puls wird höher, der Herzschlag, die Herzschlagfrequenz erhöht sich, wir fangen vielleicht an zu zittern oder sonst was, ja. Die Konzentration geht tatsächlich, wie du das gerade schon erwähnt hast, tunnelt sich auf eine Art und Weise ein. Der Körper schüttet auch Botenstoffe aus, das vegetative Nervensystem ist in Alarmbereitschaft, so dass wir die Möglichkeit haben, schnell zu fliehen oder auch schnell zu reagieren. Und erstmal ist das eben was sehr Positives, dass ich einfach erkennen kann, da ist was, worauf ich mich mal kurz konzentrieren muss, stellt es eine Gefahr dar oder eben nicht. Und dann kann ich eben auch für mich entscheiden, okay, ja, Gefahr, anders ausgedrückt, ist vielleicht auch eine Herausforderung, wenn wir das in ganz normalen Alltagssituationen sehen oder auch Prüfungen oder sonst irgendwas. Es ist eine potenzielle Gefahr. Und wenn ich aber diese Angst als positive Kraft nutze, dann wachse ich über mich hinaus und kann mich erweitern, kann, wie du sagst, kreativ werden, eine Lösung für mich zu finden, um in eine Situation einzusteigen oder eben auch für mich gute Lösungsansätze zu suchen. Das Problem entsteht eigentlich erst, wenn es mich überwältigt oder wenn ich quasi ins Opfer gehe, jetzt mal übertrieben gesagt, oder ich fühle mich hilflos. Es wird so groß, dass ich dem da keine meine Handlungsfähigkeit eingeschränkt wird.
Ja, ich denke, es kommt immer auf das richtige Maß an.
Ja.
Also wenn die Angst so groß ist, dass sie einen blockiert und dann wirklich wie das buchstäblich hypnotisierte Kaninchen einen handlungsunfähig macht, dann ist es sicherlich zu viel.
Ja.
Ich habe aber auch die andere Seite erlebt. Ich habe ja, wie gesagt, viel unterrichtet und ich hatte das mal in einem Semester, das ist schon sehr lange her, da war ich das, was Schauspieler nennen, unterspannt.
Ja.
Ich hatte also überhaupt keine Angst mehr und dachte, ja, das kennst du ja jetzt, hast du oft genug gemacht. Das war sehr unangenehm.
Ja.
Also ich glaube, für alle Beteiligten, für mich und auch für die Leute. Seitdem schätze ich es, dass ich vor solchen neuen Dingen, ich nenne es immer so einen leichten Kribbel habe.
Ja.
Also das ist keine Angst, also dass ich jetzt vollkommen handlungsunfähig werde, sondern ich gehe dahin und habe eine gewisse Spannung. Also ich habe eben von unterspannt gesprochen, also eine Spannung, die einen dann auch wieder ja agil und lebendig hält und eben offen macht und eben wieder die Kreativität fördert. Ich denke, Angst hat natürlich auch mit Mut zu tun.
Ja.
Wenn ich also wirklich mich auch weiterentwickeln möchte, dann muss ich irgendwo meine Angst überwinden. Ja, ich denke auch wieder, wie wir es ganz oft schon gesagt haben, es kommt immer auf das richtige Maß an. Ich denke jetzt irgendwie an diese Videoleute, die auf irgendwelche komischen Häuser oder Krane oder so steigen und sich dann in 300 Meter Höhe da filmen. Ja, die haben auch ihre Angst überwunden. Ist die Frage, ob das so zielführend ist. Und sind ja auch genug Leute schon abgestürzt bei diesen Aktionen. Also ja, das richtige Maß ist entscheidend. Und deswegen, ich finde aber, in diesen Beispielen kann man sehr gut sehen, dass die Gefühle an sich nicht gut oder schlecht sind, sondern wenn die im richtigen Maße da sind, dann ja, sind die eigentlich eine ganz große Bereicherung für unser Leben.
Ja, was du beschreibst mit dieser leichten Angst, was du gerade vom Unterricht erzählt hast, da kommen diese Prozesse, die die Angst im Körper auslösen, dann zu ihrer positiven Geltung. Also die, wenn sich dann Adrenalin ausschüttet, eben Gefahr, Alarm, dann habe ich eben, erhöht sich meine Konzentration und ich kann natürlich dann auch mich eben auf die Sache konzentrieren. Ich habe eine höhere Wahrnehmung, das heißt, ich krieg was mit, ich bin präsenter, wenn es in diesem Positivmodus bleibt. Und da eben, ich meine, wir kennen das alle, dann wird der Mund so ein bisschen trocken, wir haben keine Spucke mehr im Mund.
Oh mein Gott, ich muss an meine Führerscheinprüfung denken.
Ja, ganz genau.
Da war die Spucke komplett weg. Ich habe Gott sei Dank trotzdem bestanden, aber das war schon recht hart.
Wenn diese kleinen Ansätze dieser Angst, die vorhanden sind, können wir uns das eben dann auch zunutze machen und, wie ich schon sagte, auch über uns hinaus wachsen und Situationen meistern, wo wir uns vorher vielleicht gar nicht gedacht haben, dass wir dazu in der Lage sind. Und somit reift natürlich auch die Persönlichkeit und wir können uns immer wieder erweitern, Erfahrungen sammeln. Und ich denke, das ist natürlich auch toll, wenn wir uns immer wieder so kleine Hürden setzen. Da habe ich vielleicht Ängste oder so. Das ist eigentlich auch immer ein guter Marker, dass da eben vielleicht eigene Grenzen sind, die es zu erweitern gilt. Eigentlich dann, wo eine leichte Angst auftaucht, ist es immer spannend hinzugucken, weil uns das Schritte voranbringt, wie du eben sagst auch, den Mut zu haben, sich dieser Angst zu stellen. Das ist meistens wirklich eigentlich was Tolles.
Da muss ich an meine persönliche Geschichte denken. Ich hatte eine Zeit lang wahnsinnige Angst, vor Leuten zu sprechen.
Ja.
Oder irgendwie, also die Vorstellung, in einen Raum zu kommen, wo ich niemanden kenne und sozusagen sich 40 Blicke auf mich richten oder so. Oh Gott, grausam, schrecklich.
Ich werde gesehen.
Ja, genau. Und ich habe das dann irgendwann ja für mich erkannt und das Vorhaben gehabt, zu sagen, ich möchte das jetzt ändern. Also ich habe einfach keinen Bock mehr, irgendwo ja mir da in die Hose zu machen, wenn ich da irgendwo reingehe. Und im Grunde war das sogar der Motor, ja, am Ende dann professionell ja immer wieder vor Leuten zu stehen und eigentlich permanent in dieser Situation zu sein, dass Leute auf einen gucken. Und wenn man eben den Unterricht macht, dann ist ja eine gewisse Verantwortung, wie das alles abläuft und so. Ja, also das hat letztendlich im Grunde dazu geführt, dass das ein ganz wichtiger Bereich in meinem Leben wurde.
Ja, ich finde es auch echt interessant, weil wir neigen natürlich auch immer dazu, wenn ich jetzt gerade mal dieses Bild nehme, du musst vor Leuten sprechen, dich schauen 40 beziehungsweise dann 80 Augen an, ja, dass wir dazu neigen, dann zu denken, oh, die sehen, dass ich vielleicht was nicht ganz ausgereift kann oder ich habe da eine Lücke, die sehen, dass ich nervös bin und so. Und wenn ich mein Mindset aber umdrehe oder verändere und mir vorstelle, da sitzen jetzt 40 Leute, die sind daran interessiert, die möchten gerne wissen, die kommen, weil sie hören wollen, wie ich zu einer Sache stehe oder was ich dazu zu sagen habe, sprich, ich pole das positiv, dann verändert sich das schon direkt. Dann werde ich auch meistens in der Körperhaltung direkt präsenter, weil ja, ich bin bereit, euch von mein Wissen zu teilen und so. Also kann man sehr weit ausführen, aber ich persönlich habe halt gemerkt, wenn ich dies positiv pole, wenn ich merke, es ist negativ gepolt oder Ängste werden dadurch natürlich auch eher verstärkt und ich pole es positiv in meinen Gedanken, dann hat es direkt schon eine ganz andere Anknüpfung an mich. Also das macht natürlich sofort was. Genauso auch, wenn ich irgendwo in der Bahn bin oder sonst irgendwas und mich schaut jemand an. Dann neigen wir auch direkt zu, ja, was guckt denn der so? Oder habe ich irgendwas im Gesicht oder sonst was? Vielleicht guckt er mich aber auch einfach nur an, weil er interessiert ist, weil ich irgendwie eine positive Ausstrahlung habe, weil er mich sympathisch findet oder, ne? Also es hat sehr viel auch mit sich selbst dann zu tun.
Wie ist es mit Ängsten, die so groß geworden sind, dass sie einen wirklich handlungsunfähig machen?
Da gibt es natürlich verschiedene Ängste. Entweder sie sind dann an irgendwas gebunden, wie jetzt, weiß ich nicht, Klassiker irgendwie,
Die Spinne.
Angst vor Spinnen oder im Fahrstuhl oder sowas.
Arachnophob. Ach, wie schön, dass ich
Ganz
dieses Wort jetzt mal
endlich darfst du es
unterbringen
mal
kann. Ja.
sagen. Genau. Oder es gibt natürlich auch diffusere Angst, so generell, ich habe Angst, nach draußen zu gehen. Okay, das ist dann schon, da wird es dann schon sehr groß. Oder ich habe Angst auf großen Plätzen zu sein oder. Das sind dann schon wirklich Zustände, sage ich mal, die gibt es natürlich auch in sehr unterschiedlichen Abstufungen, aber wenn ich merke, es fängt an, mein Leben einzuschränken oder so, ja, es wird immer größer, es entsteht dann sogar die Angst vor der Angst. Oh, es könnte ja passieren. Ich kann nachts nicht einschlafen. Oh Gott, ich habe schon Angst, ins Bett zu gehen, weil ich kann ja nicht einschlafen. Also wenn es dann so Fahrt aufnimmt, das ist dann tatsächlich eine Sache, da ist es gut, sich wirklich auch Rat vom Fachmann oder der Fachfrau zu holen, weil es gibt ganz, ganz gute Möglichkeiten, mit Ängsten umzugehen. Es gibt sowas, dass man, wenn es jetzt dieses Beispiel mit der Spinne oder dem Fahrstuhl, da kann man dann sehr gut zum Beispiel verhaltenstherapeutisch rangehen. Das hört sich immer so groß an, aber man nähert sich einfach dieser Situation an. Da ist vielleicht eine Spinne oder nur die Idee einer Spinne, und da fangen schon diese Angstsymptome an mit Zittern, Adrenalinausschub, Schwitzen, Schweiß, Herzklopfen und so weiter. Und man versucht dann, es nennt sich Konfrontationstherapie, man geht dann da ganz langsam mit diesem Objekt quasi in Verbindung und schaut, dass was passiert, der Körper reagiert und irgendwann hört der Körper, bauen sich diese Stoffe auch wieder ab und man merkt, es passiert ja nichts. Und dieser Lerneffekt, der wird sich natürlich dann zunutze gemacht, man bei Angst auch die, in den leichten Formen kann man auch sehr, sehr gut mit Entspannungsverfahren arbeiten, weil die Angst läuft quasi, wenn man es mal vom vegetativen Nervensystem aus betrachtet, im Sympathikus ab, also alles an Erregung und so weiter ist da. Die Entspannung ist aber im Parasympathikus, also der Körper lässt los. Das heißt, beides kann nicht parallel stehen. Also entweder wir haben das eine oder das andere. Und je entspannter ich bin, desto weniger greift eine Angst. Also ich kann einfach einen Umgang damit lernen. Und da gibt es ganz, ganz gute Möglichkeiten. Und Ängste sind auch viel, viel weiter verbreitet, als man denkt. Klar, die Leute sprechen da nicht so gern drüber. Aber man kann da extrem gut mitarbeiten, wenn ich erstmal rausgefunden habe, was ist es denn überhaupt? Aber wie gesagt, wenn es größer wird, dann ist es auf jeden Fall gut, sich auch eine Unterstützung zu holen. Oder mit Hypnose oder.
Ich muss jetzt daran denken, dass zum Beispiel, wenn man irgendwie, ja, einen Verkehrsunfall hatte oder sowas, dass man dann gleich wieder sich hinsetzt und wieder aufs Fahrrad steigt oder so. Sonst besteht, denke ich, die Gefahr, dass man, dass das irgendwie einschleift und dass es dann, je länger man das abwartet, also dass man wieder eine positive Erfahrung macht, die man dagegen setzt und dass das dann eben verhindert, dass sich diese, dass die Erfahrung so stehen bleibt. Das ist ja im Grunde die Konfrontations
Ja,
Therapie.
genau. Es ist natürlich auch nicht für jeden immer möglich, dann direkt diese Hürde zu überwinden und sofort wieder drauf zu gehen, aufs Fahrrad oder wohin auch immer, sodass es auch einfach Menschen gibt, die sind dann erstmal so platt und da ist eben die Angst und dann die Angst vor der Angst, dass es eben dann nicht direkt möglich ist. Und es ist aber auf jeden Fall gut, sich dann langsam wieder ranzutasten. Wenn man merkt, ich krieg's selber nicht hin mit dem Fahrrad irgendwie, dann hat man vielleicht einen Freund, einen vertrauten Menschen, der einem dabei stehen kann. Und wenn es sich aber schon so festgesetzt hat, dass das dann einfach so stark wird, dann ist es eben gut, wirklich mit jemand in Kontakt zu treten, der sich damit auch dann auskennt.
Das Fahrradbeispiel finde ich aber auch ganz schön, weil auf der anderen Seite, wenn ich mir vorstelle, wir sind ja nun in Berlin, wenn ich ohne Angst in Berlin Fahrrad fahren würde,
Ja, oh je.
dann wäre ich eigentlich, glaube ich, ziemlich sicher nach einer Fahrt tot. Ganz
Ja,
einfach so,
ja,
ja.
ja. Ja, es fördert in dem Moment einfach die Konzentration. Wobei ich das Gefühl habe, es fahren ganz viele Menschen da draußen, gerade hier in der Stadt, angstfrei rum, weil eben keine Konzentration ist. Da ist, ach ja, nach mir die Sintflut. Na gut, aber anderes Thema.
Ja, oder ich sitze eben in einem Panzer,
Ja.
nennen wir ihn SUV, und
Dann ist es mir eh egal.
dann ist es mir eh wurscht, genau.
Genau.
Also,
Ja, das finde ich wirklich ganz spannend. Ich meine, soll ja jeder das Auto fahren, was er möchte. Es ist ja super in Ordnung und es sind ja auch schicke Wagen und so weiter und so fort. Aber ich habe wirklich den Eindruck, dass wenn jemand, also so wie ich das Fahrverhalten erlebe, dass die Leute dann sich so sicher und geschützt fühlen in ihrem Panzer, dass sie tatsächlich dann nicht mehr für die anderen auch mitdenken. Klar ist es der Wunsch immer groß, ich muss eben nicht für die anderen mitdenken, aber im Straßenverkehr, wo solche viel, so viele Menschen unterwegs sind, gerade in so einer geballten Ladung wie jetzt hier in der Stadt, aber auch hier in anderen Städten, ja, schwierig.
also dazu fällt mir noch ein, dass ich mal vor vielen, vielen Jahren an so einer Performance mitgemacht habe und dazu gehörte, dass ein paar Leute sich so Football-Klamotten, American Football-Klamotten angezogen haben.
Ja.
Und was das allein gemacht hat, diese, ja, Protektoren am Körper zu haben, wie das verändert hat, das gesamte Verhalten. Eben,
Ja.
ja, du musst eben keine Angst mehr haben, du haust dir nicht die Schulter kaputt oder du hast ja auch einen Helm auf, du kriegst nichts ins Gesicht. Das macht schon was mit dir, ja. Und insofern, wie gesagt, ich habe kein SUV, werde mir auch nie einen besorgen. Aber ich denke, das ist nicht unabhängig, wo ich sind. Also ich stelle mir vor, wenn ich auf so einem, das habe ich jetzt noch nicht gemacht und irgendwie auch in der Zukunft nicht wirklich vor, auf diesen wunderbaren E-Rollern da mal zu fahren. Das sieht immer so wackelig aus, wenn ich das bei irgendwelchen Leuten sehe. Da bin ich ja auch relativ groß. Also, das ist so instabil. Da kriege ich schon vom Hingucken irgendwie Angst.
Ja, aber irgendwie auch cool. Also das hat halt auch mit ein bisschen mit diesem Adrenalinschub zu tun und so. Manchmal ist das ja auch ein bisschen spannend. Und es ist tatsächlich, wie, weil das Stichwort Helm, das du gerade sagtest, es gibt tatsächlich auch schon Studien darüber, dass Leute, die immer mit Fahrradhelm zum Beispiel fahren, ich meine, ist ja auch wunderbar und in Ordnung, aber dass man festgestellt hat, erstens, die Leute, die den Helm tragen, werden etwas angstfreier, weil sie sich besser geschützt fühlen und dass auch Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer sie anders wahrnehmen beziehungsweise nicht mehr so drauf achten, weil sie
Naja, der hat
von
ja einen Helm.
genau, der ist ja
Naja,
geschützt.
ja.
Also, dass es gar nicht unbedingt so positiv aufgefallen ist in den Studien. Also es ist schon interessant, was das psychologisch macht. Also auch da, ja, also wenn man das dann so mal sehen möchte, ist, dass die, wenn die natürliche Angst einfach mitbleibt, ist es durchaus ein guter Marker, eben Situationen besser für sich selbst einzuschätzen. Ja.
Und wie kommt es zu so irrationalen Ängsten? Also, ja, Ängste vor bestimmten Menschen oder.
Ja, also da müssen wir jetzt ein bisschen weiter ausholen. Ich denke, das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber jetzt mal so ganz grob gesagt, es ist eine sogenannte Neurose. Also das bedeutet, wir haben einfach einen inneren Konflikt, der ist ungelöst. Ob es jetzt irgendwas in der Kindheit war oder sonst in meinem Leben, ich habe eine angstmachende Erfahrung erlebt und ich habe die vielleicht nicht wirklich bearbeitet, sondern ich habe die in mir noch irgendwo verdrängt oder sonst was, weil es in dem Moment vielleicht einfach zu schmerzhaft gewesen wäre oder sonst irgendwas, ja? Also sprich, die schlummert noch in mir, ich habe sie vielleicht gar nicht mehr so bewusst auf der Platte und dann passiert das, dass ich die nach außen verlagere. So, weil mein System eigentlich immer wieder versucht, das aufzulösen oder auch sich damit zu konfrontieren. Das heißt, ich projiziere die Angst nach außen in irgendwas rein und eigentlich ist es aber meine eigene Angst. Deshalb ist es auch so sehr gut, so schlimm das an sich ist, ist es aber auch so gut, dass oder so in Anführungsstrichen einfach daran zu kommen, weil ich kann eben dann auf die Suche gehen, wo ist denn das Eigentliche, was mich so belangt? Wo ist die eigentliche Angst? Wovor habe ich Angst? So, dass ich dann irgendwann, wenn ich das auflöse, die Projektion nach außen auch nicht mehr brauche.
Mir ist noch ein Stichwort wichtig, Existenzangst, die meiner Meinung nach gezielt eingesetzt wird.
Ja.
Wir haben ja auch eine Folge über das bedingungslose Grundeinkommen gemacht und was das bedingungslose Grundeinkommen, wenn es denn da wäre, definitiv nehmen würde, ist Existenzangst.
Ja.
Und was macht das Gegenteil davon, wenn sie da ist, wenn ich Angst habe, meine Wohnung zu verlieren oder ja, eben auf der Straße zu landen? Dann habe ich einen Druck, der dann eben dazu führt, dass ich zum Beispiel einen Job annehme, der entweder gar nicht zu mir passt oder sehr wenig Geld bringt.
Ja.
Und das finde ich sehr interessant, dass jetzt gerade nach diesem Hartz-IV-Urteil, dass also nicht mehr gnadenlos weggekürzt werden darf und Leute dann tatsächlich, was ja in der Praxis geschehen ist, über Monate ohne einen einzigen Cent dasitzen. Dass dann auch die Bild-Zeitung sich nicht entblödet, dann zu schreiben, jetzt darf man faul sein.
Ja,
Ja, das
meine
geht ja
Güte.
eigentlich genau wieder in dieselbe Richtung. Und das finde ich eigentlich, ja, im Grunde unterste Kajüte,
Ja, absolut.
auf diese Art und Weise so einen Druck auszuüben.
Ja.
Und ja, da sind wir dann, kommen wir eigentlich direkt, das wäre für mich jetzt der Übergang zur Scham. Weil ich finde, wie da teilweise vorgegangen wird, absolut schamlos.
Ja.
Ja, wie sieht's denn mit der Scham aus?
Naja, also die Scham ist durchaus auch extrem verknüpft mit der Angst, weil ich meine, also wenn ich mich schäme, dann habe ich eben, steckt häufig dahinter, ich habe eben Angst, nicht einen bestimmten Anteil von mir zu zeigen, den ich vielleicht nach außen nicht zeigen möchte, oder ich werde für was vielleicht gemaßregelt, was nicht den Normen entspricht, was ich tun darf oder nicht. Also das ist tatsächlich dann schon so ein Anteil, dass es sehr unterschiedlich ist, was als schamhaft empfunden wird. Ja, also in verschiedenen Kulturkreisen, je nachdem, was auch so für eine in Anführungsstrichen Norm gesetzt wird, was moralisch in Ordnung ist zu tun oder nicht zu tun. Die Reaktion, wenn ich mich schäme, oder eine schamhafte Situation erlebe. Also die körperliche Reaktion ist ziemlich ähnlich wie bei der Angst. Also auch ich kriege Herzklopfen, mein System gerät auch in eine Art Fluchtmodus. Ich will eigentlich mich aus der Situation entfernen. Das heißt, die Muskulatur durchblutet sehr. Wir kennen das, manche Menschen erröten. So wird die Scham dann nach außen direkt sichtbar. Die Stimme wird tendenziell eher leiser. Ich senke vielleicht eher meinen Blick nach unten. Oh je, ich möchte doch gar nicht gesehen werden, weil das ist mir jetzt sehr, sehr unangenehm. Und da lässt sich erkennen, dass das natürlich eine sehr ähnliche Symptomatik ist wie bei der Angst.
Also für mich ist die Scham ein ganz wichtiger Teil der Selbstreflexion.
Ja.
Dass ich selber mein eigenes Verhalten kontrolliere, dass ich darüber nachdenke und dass ich zum Beispiel auch Fehler eingestehen kann.
Ja, absolut.
Da gehört ja auch eine gewisse Größe dazu, eben nicht zu sagen, ja, super, ich mache alles richtig, ich bin unfehlbar, sondern einfach auch sagen zu können, habe ich einfach einen Bock gebaut und tut mir leid.
Ja,
ja,
genau. Ja.
Und ich muss sagen, immer wenn ich Menschen kennengelernt habe, die dazu in der Lage waren, dann fand ich das immer ganz toll und ja, groß.
Ja.
Dass die eben dann, und es eben nicht unter den Teppich kehren und ach nein, war gar nicht, oder das kann ja ganz extrem sein, das dann quasi umzudrehen und vielleicht sogar nach anderen die Verantwortung zuschieben zu wollen. Also ich glaube, da sind wir bei der Scham in der Ecke wirklich der Eigenverantwortung, der Selbstreflexion, kann im positiven Sinne dann eben, ist für mich eigentlich die Grundvoraussetzung auch zur Selbstliebe.
Ja.
Ich nehme mich so an, wie ich bin.
Ja.
So. Ich habe ein paar Kilo zu viel, zu wenig, bin zu groß, zu klein, zu weiß ich was. Und ja, das ist eigentlich gar nicht so in dieses Raster reinzupressen, sondern als Ergebnis dann eben kommt raus, ich bin so, wie ich bin.
Ja.
Und so bin ich gut und liebenswert.
Ja, und genau dafür ist die Scham eben auch da. Genau das zu erkennen, wie du das gerade beschreibst, dann zu sehen, also wenn ich eine Scham empfinde in einer bestimmten Situation, das gliedert sich auch nochmal extrem auf in verschiedene Bereiche der Scham. Ist es über mich selbst? Ist es eine Gruppenscham, Fremdschämen und so weiter? Ja, gibt's ganz verschiedene Bereiche. Wenn wir jetzt von uns selbst mal ausgehen, ich habe ein Gegenüber, ich sage was oder sonst was, ich merke irgendeinen Blick, ich bin beschämt. Ja, dann kann ich erkennen, mein Gegenüber sieht gerade was anders. Ich reflektiere, was habe ich denn gerade gesagt, kann entscheiden, gibt es überhaupt Grund, sich zu schämen? Nein, vielleicht auch, weil ich sehe das so und ich finde das auch gut so. Und genau das ist das dann an Prozess, was passiert. Ich wachse über mich hinaus und kann sagen, du, ich sehe das aber so. Auch wenn es mir erstmal unangenehm war, dass mein Gegenüber das vielleicht eben ganz anders empfindet und mir ein Gefühl von einer Schuld.
Ja.
Das ist auch häufig sehr stark damit verknüpft, zuschreibt oder du hast einen Fehler gemacht, du bist falsch oder.
Wenn wir da wieder den Blick auf das Gesamtgesellschaftliche richten, habe ich im Moment den Eindruck, dass es eigentlich ja alles immer schamloser wird. Also wenn ich in den sozialen Medien mir die Kommentare angucke und die Dinge, die da kommen, oder jetzt auch gerade, es geht so weit wie mit denen, dass Politiker bedroht werden, das ist eine meiner Ansicht nach eine totale Übersteigerung von, ja, und also ich bin hundertprozentig perfekt und deswegen muss ich die anderen vernichten. Das ist, also wie kommt man da drauf? Also wie kann man auch so, also wie kann man von sich selber annehmen, dass man absolut toll und unfehlbar ist? Und auf der anderen Seite auch wieder das, weil wenn ich, sage ich mal, mit Scham richtig umgehen kann, dann kann ich ja eben auch, ich kann mir selber verzeihen, aber ich kann auch anderen verzeihen und kann sagen, okay, der hat da mal irgendwo ins Klo gegriffen und es gibt ja jetzt gerade Leute, die irgendwelche Nobelpreise kriegen und hin und her und was die in ihrer Geschichte gemacht haben. Oder bei allen bekannten, berühmten Persönlichkeiten kommt dann irgendwas raus, dass sie da vielleicht ganze Lebensphasen hatten, die dann nicht so positiv verlaufen sind oder wo sie wirklich sehr schlimme Dinge gemacht haben. Und das finde ich gut auch, dass das benannt wird. Und auf der anderen Seite muss man immer sagen, okay, ja, auch das gehört zur Person. Soll jeder dann selber entscheiden, ob es dann für ihn eine Persona non grata wird, weil da bestimmte Grenzen überschritten wurden. Aber einfach grundsätzlich dieses sich selber verzeihen, anderen verzeihen, das ist für mich auch noch ein Element von Scham. Und das ist, finde ich, in der auf jeden Fall Social Media Diskussion komplett irgendwie verloren gegangen.
Ja, empfinde ich auch so. Ich denke, da es gibt ganz verschiedene Ansätze, das zu durchdenken, was da gerade für ein Prozess passiert, warum Menschen immer schamloser werden, wer entscheidet überhaupt, was ist schamlos? Das ist auch noch mal so eine Frage, ne? Wenn ich so das, was du jetzt gerade beschreibst, aus diesem Schamgedanken raus mal denke, gibt es da auch wieder eben Möglichkeiten, dass vielleicht ein Mensch, der nach außen schamlos wird, also der sich schamlos nach außen verhält, gibt es eben dann die Theorie, okay, er hat vielleicht eigene Scham erlebt und kehrt es jetzt ins Gegenteil. Also, dass er das auch wiederum nach außen dreht und sich dann somit quasi, wie man immer so schön sagt, auf die Seite des Aggressors stellt. Ja, also sich damit verbindet und somit das eigene quasi überdeckt, beziehungsweise das dann kompensiert in so ein Verhalten, um auch das Gefühl, was so innerlich entsteht, in dieser Machtlosigkeit, Angst vor Ablehnung, was ein Schamgefühl ja auch beinhaltet, vielleicht sozial ausgegrenzt zu werden oder so, dass er das eben in diese Stärke umkehrt, um auch nicht mehr so angreifbar zu sein oder um eben auch dieses Gefühl von Machtlosigkeit nicht mehr zu empfinden. Oder auch, wenn wir jetzt in so eine Gruppendynamik mal reinschauen, ja, es sind häufig ja auch dann Gruppierungen, die anfangen, wirklich gegen was anderes vorzugehen oder sich schamlos, respektlos verhalten. Wenn das eine ganze Gruppe macht oder sich dann irgendwas sucht, wogegen es vorgehen kann, wogegen es sich respektlos verhält, stärkt es ja innerhalb in der Gruppe das Gefühl auch wieder, ja, ich bin jemand, ich gehöre einer Gruppe dazu. Da ist dann nicht mehr so die Angst, ich werde eben ausgeschlossen oder sonst irgendwas, weil in der Gruppe dann bestimmte Werte, Geschichten, Gedanken, Normen etabliert werden und man sich in dieser Gruppe dann stark fühlt, auch vielleicht stärker fühlt als einzelnes Individuum, weil vielleicht auch da eventuell das Grundgefühl an Eigenwert gar nicht so groß vom Grund aus ausgestattet ist und es sich damit dann halt eine Stärke etabliert oder auch vielleicht eine Macht. Also Schamlosigkeit, Schamlosigkeit ist ja was auch, was so gegenübersteht. Das hat auch, wenn man sich das allein mal vorstellt, ich schäme mich oder ich bin schamlos. Das hat einen anderen Status. Also es hat auch was mit Macht zu tun, ja, sich dann gegen was zu stellen oder über Grenzen hinwegzugehen. Ja, das ist eine sehr spannende Nummer und ich denke, es gibt ganz viele Ansätze, wie man das denken kann.
Es hat für mich auch einen Teil von, ihr seid mir scheißegal.
Ja, ich
Und
stelle mich über euch, also ein bisschen auch.
weiß ich nicht, ob das hierarchisch ist, aber auf jeden Fall ist mir total wurscht, was ihr macht. Und
Ja, ich entwerte eigentlich auf eine Art und Weise mein Gegenüber. Auf eine Art. Weil du bist mir egal, du hast für mich keinen Wert. Und das ist eben genau das Gegenteil von dem, was die Scham selbst macht, dass ich eben Angst vor Entwertung habe. Also ich kehre es auch da wieder in das Gegenteil und fühle mich dadurch stärker und nicht angreifbar.
Ja, und ich denke auch wieder, wie wir das bei der Angst hatten, auch hier wieder das gesunde Mittelmaß
Ja.
wäre, also sich eben Gedanken zu machen. Ich fand das mal gut, ich habe das mal auf einer Republika gehört. Das war so ein quasi so eine Anleitung oder so eine Guideline, was man, ich habe das dann später in meinen Kursen auch immer übernommen, Man sollte sich vorstellen, wenn man irgendwas twittert oder irgendwo eben in Social Media was postet, dass man sich vorstellen muss, dass das, was man da schreibt, nächsten Tag auf der Bild-Zeitung
Ja.
stehen könnte.
Ja.
Und das fand ich einen spannenden Punkt. Ja, also wenn ich irgendwie mir wirklich Gedanken darüber mache und dann offensichtlich so einen Scheiß da von mir gebe, der mich selber dann entsprechend lächerlich macht.
Ja.
Und das weiß nicht, ob mir das immer gelingt, aber das finde ich eben immer wichtig, dass ich mir Gedanken mache, wenn gerade wenn ich mit jemandem nicht gleicher Meinung bin, dann eben nicht, also für mich eine ganz wichtige Sache, eben nicht in Ad hominem
Was ist
reinzugehen.
der Terminum?
Ad hominem, also dass ich einfach die Person, du darfst nicht sagen, weil du ein Cis-Mann bist oder eine, was weiß ich, LGBT-Frau oder sonst irgendwas, also das, oder ich groß, dick, dünn, Brille nicht habe, sonst was, also persönliche Eigenschaften von mir werden gegen mich ausgelegt und
Ja.
eigentlich, und ich finde es eben, und das sind immer Sachen, die ich nicht verändern kann.
Ja.
Und wenn mir die zum Vorwurf gemacht werden, und das ist bei Rassismus genauso, wenn jemand schwarz ist, hat sich nicht ausgesucht, dass jemand weiß ist, hat er sich genauso wenig ausgesucht. Das sind Dinge, die so sind. Ich habe eine bestimmte Hautpigmentierung oder nicht. Die spielt komplett null eine Rolle. Ich denke, wenn man da dann eben wieder sich Gedanken macht, wie möchte ich angesprochen werden, wie soll mit mir geredet werden, dann verbieten sich, finde ich, solche Dinge gleich von vornherein. Und ich finde halt auch immer, wenn jemand bescheuerte Argumente hat, dann muss es doch eigentlich ein leichtes sein, die inhaltlich auseinanderzunehmen. Und dann habe ich es gar nicht nötig zu sagen, du bist groß, klein, dick, dünn, weiß ich was, um dich zu diskreditieren. Einfach deine Meinung, dein Argument, also das Argument soll doch zählen und nicht, was deine Person ist oder von welchem Background du kommst. Das
Ja.
Argument für sich ganz allein genommen gestrippt. Und ich denke, wenn man eine gewisse Scham hat, dass man einfach nicht möchte, dass man jemanden gerade in einem, vielleicht in einem Streitgespräch, wie es immer so schön heißt, unter der Gürtellinie, ist auch spannend, ne, im
Ja.
Zusammenhang, woher dieser Ausdruck
Ja.
kommt,
Ja.
unter der Gürtellinie erwischt. Also, dass man, also ich will das weder aktiv tun, noch möchte ich das gerne passiv erleben. Gelingt leider nicht immer. Also passiv habe ich schon erlebt, dass ich dann auch manchmal bei irgendwelchen Antworten denke, hallo, wie jetzt? Aber auch hier wieder kann man dann eben sehen, dass die Scham da ein gutes Korrektiv sein kann. Dass ich mich selber beobachte, mir mich in den anderen reinversetze, überlege, was könnte den verletzen? Ja, wo sind unsere, wo ist meine Grenze und wo ist dessen Grenze?
Ja, ein sehr wichtiges Grundgefühl. Dann bleibt uns jetzt noch die
Die
Freude.
Freude, das Gefühl, wo, glaube ich, die wenigsten mit erstmal von vornherein ein Problem haben. Aber auch hier gibt es, denke ich, wieder zwei Seiten. Also was ich ganz toll an Freude finde, ist die Wertschätzung,
Ja.
die auch wieder gegen einen selbst gerichtet sein kann oder gegen andere. Klingt komisch, ne? Wertschätzung gegen andere richten.
Ja.
Aber ich finde das mal, ich drücke das mal
Vielleicht.
absichtlich so aus.
Ja.
Und ja, etwas, wenn etwas richtig ist, schön ist, dann bestärkt es uns darin oder auch anderen eine Freude zu machen.
Ja.
Die freuen sich und dann habe ich die Rückmeldung, okay, in die Richtung kann es weitergehen. Da passt irgendwas.
Ja, und die Freude ist auch so ein, ach, es ist einfach so ein schönes Gefühl. Daraus kann so schön viel entstehen, erwachsen. Es bereitet so den Boden für Wachstum, finde ich immer. Wenn ich mich freue, dann kann ich lieben, ich kann geben. Die Freude hat eine Leichtigkeit. Sie steht in Verbindung mit dem Element Luft. Das heißt, ich kann tänzeln, ich kann lachen und es ist eben was sehr, sehr Positives. Und auch wenn ich mich freue, wenn ich Freude empfinde, wachse ich automatisch auch so. Ich stehe, ich strahle das aus jeder Pore meines Seins, sage ich jetzt mal. Das heißt, es entsteht auch ein Charisma um mich herum. Die Leute nehmen das wahr. Und wenn ich glücklich bin und mich freue, dann strahlt es auch extrem nach außen ab. Menschen sind man, also ich finde es ganz schön, wenn ich Tage habe, wo ich so eben so freudig durch die Stadt Fahrrad flitze, dann ist das auch total toll, weil man automatisch ohne irgendwas Spezielles noch zu tun, Menschen auch so aus den Umgram vielleicht rausreißt und plötzlich drehen sie sich um und lachen einen an und freuen sich so über die Freude und nehmen da was mit. Und das freut mich persönlich dann natürlich noch mehr, wenn ich dann ein Strahlen bekomme.
Ja, ich denke, die Freude kann einfach auch oder ist für mich ein Wegweiser.
Ja.
Die Dinge, die mir Freude bereiten, da sollte ich vielleicht nochmal weitergucken und da dranbleiben. Also
ja.
Wunderbare Richtungsgeber oder Wegweiser. Und der Humor hängt ja da auch dran.
Ja.
Ja, und das macht auch anderen Freude und ich finde es immer wieder herrlich, wenn ich gut drauf bin. Also wer mich persönlich kennt, der weiß, dass ich sehr gern auch auf Leute zugehe. Und eigentlich, ich weiß gar nicht, wo ich da mal irgendwie angeeckt bin oder so. Ja, also mir macht es auch, es macht auch totalen Spaß, mir, also anderen Leuten Freude zu bereiten.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es gibt natürlich auch Menschen, die können Freude wiederum, also so skurril das ist, die können Freude nicht so gut aushalten. Also wenn das Gegenüber gute Laune hat, freudig ist, weil man spiegelt ja dann auch unter Umständen, dass da vielleicht eine Miesmuschel am Start ist, ja, das manchmal dann schwierig ist. Aber an sich ist es ja was ganz Tolles, ein ganz tolles Gefühl und wie du schon sagst, ein Wegweiser, auch zu schauen, was macht mir Spaß? Wo ist mein Weg? Wo ist meine Richtung? Ich denke, wir hatten da auch in unserer Grundeinkommensfolge schon ein bisschen davon gesprochen, wenn eben diese Existenzängste wegfallen und ich genau dem nachgehen kann, was macht mir Freude? Wo, weil ich eben diese Ängste nicht mehr habe, weil ich eine Basisfinanzierung habe, dann kann ich auch mein Potenzial ausschöpfen. Ich kann wirklich mich anbinden an die Freude und an meine Kreativität auch, weil diese Leichtigkeit, diese Öffnung, die von meinem Herzen, von meinem ganzen System aus passiert, wenn ich in einem Glück, in einer Freude bin, das macht es ganz spielerisch, ganz leicht plötzlich. Und ich kann mich öffnen für Dinge, die ich sonst vielleicht gar nicht sehe, weil ich so konzentriert bin auf, wie komme ich denn über die Runden. Die Antennen öffnen sich, das System öffnet sich. Ich sehe Dinge, die dann auf meinem Weg für mich auch bereit liegen, nochmal ganz anders, kann sie greifen und kann diesen freudigen Weg auch ganz anders beschreiten.
Die Schattenseiten, also mir fällt jetzt sofort das Wort Schadenfreude ein.
Ja.
Und ich musste auch nochmal drüber nachdenken im Zusammenhang mit Humor.
Ja.
Also gerade wenn man auf, so wie ich das gerne mache, auf fremde Leute zugeht und mit denen scherzt, dann werde ich einen Teufel tun, über die zu scherzen. In der Regel nehme ich mich selbst auf den Arm und das finden die Leute dann lustig. In dem Rahmen kann man dann vielleicht auch irgendwas zurückgeben oder so. Aber ich glaube, die spannende Frage ist, ob Schadenfreude überhaupt eine Freude ist.
Ja, es ist schwierig. Auf der einen Seite vielleicht schon, weil ich freue mich darüber, dass der andere einen Schaden erlebt. Und ich erinnere mich immer wieder, dass in dem Moment erinnere ich mich auch daran, dass du ja immer mal wieder sagst, dass dir schon so aufgefallen ist, dass Menschen es häufig nicht ausreicht, dass es ihnen selbst gut geht, sondern sie brauchen es zu merken, dass es eben anderen schlecht geht. Und das ist immer mal wieder zu beobachten. Ich denke, mit der Schadenfreude ist das auch sowas. Ich ergötze mich am Leid des anderen, weil ich selbst vielleicht gar nicht imstande bin, Freude zu erfahren. Ich weiß nicht. Also ich projiziere es wiederum auf jemand anders und werte jemand anders ab, um mich selbst zu erhöhen quasi. Also mir ist es sehr fremd. Ich finde
ja,
es sehr
das,
schwierig.
Ich verstehe das überhaupt nicht. Und ich hatte da neulich mal, ich glaube auf Twitter war es irgendwo, einen Artikel gelesen, wo einer von seinem Lieblingsnachbarn sprach, der irgendwie mit seiner Frau zusammen eine dicke Rente kriegt und ein dickes Haus, alles wunderbar. Also Existenzangst nicht vorhanden. Und der dann auf einmal ihm erzählte, was, ja, das, wer auch immer, ich will das jetzt gar nicht zu tief ausführen, ihm da alles die Butter angeblich vom Brot nimmt, hat dann dazu geführt, dass sie jetzt gar keinen Kontakt mehr haben. Also das ist auch was ich nicht nachvollziehen kann, wirklich, also nachvollziehen sowieso nicht, aber nicht nachempfinden kann, warum, also das war in meiner persönlichen Entwicklung, für mich eine völlig neue Sache und ich habe das wirklich tatsächlich beim Online-Zocken irgendwann bemerkt, dass es den Leuten tatsächlich gar nicht darum ging, irgendwelche tollen Sachen zu haben, ja, irgendwelche Gegenstände, die man da irgendwie gewinnen oder erspielen kann, sondern viel wichtiger war, dass es bestimmte Leute nicht haben. Und das hat mir auf eine Art die Augen geöffnet, warum teilweise so brutal und intensiv gesagt wird, das darf nicht sein oder wieder diese Hartz-IV-Geschichte, dass es eben wichtig ist, dass Leute das nicht bekommen. Ich denke, da ist eine ganz wichtige Ecke, wo es noch so einen Hinderungsgrund gibt, dass es wirklich dieses bedingungslose Grundeinkommen, dass sich das hoffentlich ja, ich glaube allerdings fest daran, dass sich das irgendwann durchsetzen wird. Aber ich glaube, das ist die Hürde, wo wir irgendwie drüber müssen, dass dieses, weil das geht natürlich verloren. Ja, dann haben das alle. Und ich kann mich nicht daran ergötzen, dass es jemandem schlecht geht. Das geht verloren. Aber da habe ich ehrlich gesagt kein großes Problem mit.
Ja, also ich denke mal, wir können da noch ganz viel drüber reden, weil es ist einfach, es gibt so unglaublich viele Bereiche, wo das dann spürbar wird oder man kann es durch ganz unterschiedliche Blickwinkel natürlich noch mal betrachten. Aber vielleicht so als ersten Eindruck schon mal. Wir freuen uns natürlich wahnsinnig, wenn ihr wieder auch Kommentare hinterlasst und uns teilt. Und ich würde das mit der Freude gerne noch mal zum Schluss ins Positive umkehren. Wir freuen uns wahnsinnig auch an dieser Stelle noch mal gesagt über unsere neuen Hörer, wir haben ein bisschen Zuwachs bekommen und Menschen, die sehr interessiert sind an, wie wir die Themen aufarbeiten. An dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Willkommen zu unseren Hörern nach Österreich und in die Schweiz.
Ja, also vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wie schon gesagt, über jedes Teilen, über jedes Weitergeben und sagen Tschüss, bis in 14 Tagen.
Ein wundersames Tänzeln in Freude da draußen. Bis dahin. Ciao.